Und guten Morgen alle miteinander, auch von meiner Seite, die, die ich sicher schon gesehen habe, aber die, die ich noch nicht gesehen habe, dass wir da die Sammlung haben. In dem Sinn, schön, dass ich da sein darf und ich freue mich, dass ich heute darf bei euch sein. Einerseits etwas über meine Arbeit bei Indicamino und über die Mission in Lateinamerika erzählen und natürlich mit euch auch in ein Wort hineingehen, in ein Thema, das mich beschäftigt. Bevor wir das aber machen, sehen wir kurz noch ein Foto von meiner Familie, um das auch noch visuell ein bisschen vervollständigen, was der Hugo schon angesagt hat. Also eben wie gesagt, das ist die Familie Dittli mit mir, mit meiner Frau Danina und den vier Kindern. Die sind zwischen 9 und 4 jetzt momentan. Läuft also immer vieles, jetzt momentan im Sommerferien-Setting sowieso, dass man die Kinder kann beschäftigen und am Laufen behalten. Und im Schulbetrieb ist es natürlich mit 4 auch nicht so, dass wir, also gerade vor der Ferien in so einer Phase gegeben, wo ich schon gedacht habe, freie Abend, das gibt es irgendwie nicht mehr. Dort noch einen Elternabend, dort noch einen Abschluss, dort noch ein Gespräch und das. Aber das ist, das gehört dazu und wir fühlen uns auch wirklich gesegnet und ja, auch erfüllt mit dieser Schar. Und es ist also auch nicht immer nur streng, sondern in den meisten Fällen ja auch lässig, auch gesehen, wie sich die Charaktere auch entwickeln. Was ich so probiere heute ein bisschen zu machen, ist einen Link zu schlagen zu unserer Arbeit, auch hier auf Freiburg. Darum werden wir dann im zweiten Teil auch noch auf Lateinamerika abtauchen. Dann. Aber heute möchte ich jetzt in ein Thema hineingehen, wo ich vor einer Zeit lang mal ein bisschen eingetaucht bin. Ich habe auch vor 10 Jahren mein Studium abschliessen am Theologisch-Diakonischen Seminar TDS in Aarau. Und wenn man so in ein Studium hineingeht, oder, da hat man ja ganz viele verschiedene Fächer, Neues Testament, Altes Testament, und kann man so richtig in die biblischen Themen eintauchen. Ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat, sind so ein bisschen die Biografien von diesen 12 Jüngern von Jesus. Und ich habe mich dem gewidmet und möchte so ein bisschen Gedanken teilen. Einerseits in der Bibel, wie es dann dazu kam, dass Jesus überhaupt die 12 rausgehoben hat, aus allen anderen raus. Und dann aber, ja, wie ist ihr Weg weitergegangen? Wie sind sie zu dem geworden, wo sie geworden sind? Und aber auch, wie ist es mit ihnen zu Ende gegangen? Das vergisst man ja dann auch manchmal. Oder die Bibel sagt nicht in jedem Fall auch etwas dazu. Also das Thema ist Überwinden und Welt überwinden, mehr als Überwinder sein. Das spricht Jesus uns zu, uns als Gemeinde, aber hat es auch schon aus seinen Jüngern gemacht. Und ich möchte da starten mit einem Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5. In den Versen 4 und 5, dort heißt es, denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt, sie siegen durch den Glauben an Christus. Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also die Welt überwinden und besiegen, das sind schon mal grosse Worte, oder? Und ja, das fordert vielleicht manchmal auch raus, oder? Wie soll ich ein Überwinder sein, oder? Wie soll ich den Karl Dittli, der, wenn er Brüllen abzieht, ich würde niemand von euch sehen, oder? Wie soll ich dann ein Überwinder sein? Wenn man es nur aus dem Menschlichen rausnimmt, dann wird das schwierig. Aber wenn wir aufs Leben von Jesus schauen, oder? Hat er ja wirklich eigentlich in Menschen investiert, wo er daran geglaubt hat. Er hat nicht nur die Zeichen und Wunder da und seinen Verkündigungs- und Wunderdienst gemacht, sondern er hat eben auch das Investment in die Nachfolge, in die Jüngerschaft, eigentlich wie ein Fundament legen in Menschen, das ist ihm sehr wichtig gewesen. Und ja, zu dem engsten Kreis, da gibt es ja verschiedene Zahlen, dass, wie viele Jünger das er gehabt hat. Gewisse Bibelstellen reden von 70, manche auch von vielen mehr. Aber eben die 12 Jünger oder 12 Apostel, wie man sie auch nennen kann, die haben doch nochmal ein bisschen eine andere Stellung gehabt. Und in 3 von 4 Evangelien steht, wie er sie dann berufen hat. Und da gehen wir jetzt ins Markus-Evangelium, 3, 13 bis 19. Dort heißt es, und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und er setzte die 12 ein. Also die Namen könnt ihr jetzt noch selber lesen, die spare ich mir jetzt, sind ja auch bekannt in dem Sinn. Also er hat schon früher so eine Schar von Jüngern um sich gesammelt und ihnen den Status verliehen, im Besonderen, dass sie da sogar namentlich erwähnt werden. Und das Spannende ist ja, oder, das sind nicht etwa studierte Doktoren gewesen oder irgendwie hochrangige Theologen oder Mediziner oder was weiß immer ich, sondern es sind einfache Leute gewesen. Fischer, Zöllner. Es hat sogar einen gehabt, der politisch aktiv war, aber auch ein bisschen ein Querschläger, ein Zelot. Und die sind dann so seine Jünger geworden. Und das Wort Jünger, das heisst ja auf Griechisch Mathetes. Und das heisst eigentlich wie in dem Sinn Lehrling, Lernende. Ja, man kann es eigentlich am besten mit dem vergleichen, dass man irgendwo in eine Lehre geht. Und das ist ja uns in unserer Kultur auch sehr bekannt. Also ich weiss noch, als ich die Lehre angefangen habe, vor 23 Jahren, dort hat man mir noch Stift gesagt, oder? Also ich bin da in einem kleinen KV-Betrieb gewesen, und mein Chef hat immer gerufen, Stift, komm mal. Dann habe ich gewusst, das bin ich. Ich bin in dem Sinn gleichgesetzt wie ein Schreiber oder keine Ahnung, heute sagt man ja das nicht mehr. Aber damals ist das noch ein bisschen mehr. Aber eigentlich ein Lehrling, ein Schüler oder jemand, der einfach nachläuft und lernt und einmal sich das reinzieht, oder was der Jesus macht. Und schon noch eindrücklich, dass der Jesus genau so Menschen ausgewählt hat, oder wo man jetzt denkt, ja, aber so ein Fischer, der weiß doch nicht viel. Oder ein Zöllner, die sind ja nicht so geachtet in dem Moment, oder? Können wir sagen, in dem Moment, wenn wir jetzt dort leben würden, nicht so rosige Aussicht für die Zukunft von dieser Bewegung oder von der Kirche, oder? Aber glücklicherweise wissen wir ja, wie die Geschichte ist weitergegangen. Ich möchte jetzt weitergehen in ein Bild da. Und da sehen wir so ein bisschen, wie das hätte können aussehen, wo Jesus die Jünger beruft. Und dann sind sie ja miteinander unterwegs gewesen. Und da ist ja auch miteinander kommuniziert worden. Und das ist nicht immer so einfach gewesen. Wir lesen da im Markus Kapitel 4, Verse 10 bis 13. Und als er allein war, fragten ihn die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen draußen aber widerfährt es allen in Gleichnissen. Auf das sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Augen hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr dies Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Also er hat eine besondere Kommunikationsform gehabt mit ihnen und hat ihnen auch noch mehr Sachen preisgegeben als anderen. Oder sie haben wie das Verständnis auch gehabt, wo die anderen nicht gehabt haben. Und trotzdem lassen wir so ein bisschen aus dieser Passage raus, es hat gewisse Kommunikationsprobleme gegeben zwischen Lehrer und Schüler. Also es ist schon ein bisschen so, oder? Wenn die Botschaft vom Sender zum Empfänger nicht ankommt, dann ist es noch schwierig. Also wenn ich jetzt nicht begriffen hätte, dass der Hugo mich heute einladet und dass das heutige Datum wäre, dann würde ich jetzt auch nicht da stehen. Also es hat so ein bisschen Herausforderungen gegeben. Ja, er hat ihnen das dann wirklich nochmal extra erklärt und sie reingenommen. Und so sind sie dann immer mehr auch in das reingekommen, dass sie ein Verständnis bekommen haben. Aber wenn man da wirklich dem Sohn Gottes nachfolgt, dann hat es ja noch viel so Fragezeichen gegeben. Und da kann ich mir vorstellen, oder, wenn dann die Jünger so vielleicht allein zusammen gewesen sind, da ist sicher dann amigs nicht einfach so am Abend mal schnell, ja, passt, wir verstehen alles, gehen wir einfach schlafen. Sondern da ist sicher heftig debattiert und diskutiert worden. Und der eine hat gesagt, aber er hat es doch jetzt so gemeint. Und der andere, nein, ich habe das aber so verstanden. Und das ist sicher eine Herausforderung für die Jünger, um da reinkommen in das Verständnis. Und wenn wir ja auch auf den finalen Moment schauen, von Jesus im Wirken auf dieser Erde, bei dieser Kreuzigung, oder? Schauen wir mal, wer ist denn da noch alles rum gewesen? Von den Jüngern ist eigentlich nur noch einer rum gewesen, von diesen 12, der Johannes. Der Petrus ist beim Prozess noch rum gewesen, hat ihn nachher verleugnet und nachher ist er von der Bildfläche verschwunden mal vorerst. Und ja, das ist so ein bisschen dann das Armutszeugnis gewesen, in dem Moment von dieser Bewegung hat man gemeint. Und da hätte wahrscheinlich auch, wenn es jetzt dort Wettbüros gegeben hätte, niemand mehr gross darauf gewettet, dass vielleicht die Glaubensgemeinschaft einmal die grösste der Welt wird. Zumindest was Statistik anbelangt, da kann man ja diskutieren, ob das jetzt alles dann verhebt oder nicht. Aber bevor er die Erde verlassen hat, Jesus Christus, bevor es zu dieser Kreuzigung gekommen ist, hat er noch eine folgende Botschaft gegeben. Und die kennen ihr sicher alle, die steht in Matthäus 28, 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, Darum gehet hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich muss noch korrigieren, das ist ja eigentlich nach der Kreuzigung gewesen, wo er schon wieder auferstanden ist natürlich. Aber wo er das gemacht hat, bevor er aufgefahren ist, oder? Ich kann mir vorstellen, sie sind da gestanden, was für ein Brett, oder? Also jetzt die Jünger, die versagt haben, die in dem Moment, was darauf angekommen wäre, nicht mehr rum gewesen wären, ausser der eine, die sind jetzt also berufen, um das weiterzutragen. Aber mit dem Auftrag zeigt er doch genau eben auch, hey, schau, egal was du gemacht hast und wie du bist und was du auch schon verbockt hast in deinem Leben, ich glaube an dich. Und auch wenn das Druck erzeugt, oder? Das ist jetzt ihr Ruf gewesen, den sie hatten. Interessant ja auch, was nachher passiert ist, weil die Jünger sind ja nicht etwa in Aktionismus verfallen, sondern sie sind zuerst mal gewartet. Und sie haben gewartet ab Pfingsten, bis das berühmte Ereignis passiert ist, oder? Das Wort, das sie in die Welt raussenden, oder? Was sie jetzt schon verheißen bekommen haben in Matthäus, aber dann nochmal eine ganz neue Dimension angenommen hat an dem Pfingsttag, wie wir da in Apostelgeschichte 2, 1 bis 5 lesen. Also sozusagen der Teil 2 von dem Missionsauftrag. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie vom Feuer, und setzten sich auf einen von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Also ich würde sagen, das ist ein geschichtsträchtiger Moment gewesen, oder? Was dort passiert ist an dem Pfingsten. Da sind wir uns einig, das ist etwas, was uns bis heute weiterzieht und auch unser Christsein ausmacht. Weil in dem Moment hat sich doch die ganze Wahrnehmung von dieser ersten Kirche, von diesen Menschen dort verändert, oder? Vorher sind sie noch hilfs- und ratlos gewesen, eher zurückgezogen, haben nicht wirklich so etwas zustande gebracht. Aber von dem Moment an dann, dort ist etwas passiert. Es ist eine Kraft in sie reingekommen, die alles auf den Kopf gestellt hat. Der Heilige Geist. Und das ist ja der Moment, wo ich so ein bisschen noch auf meine Geschichte kommen kann, auf meine persönliche Geschichte, was auch sehr so ein prägender Moment ist, wo ich würde sagen, der Heilige Geist hat sich mir offenbart. Natürlich, der dreieinige Gott hat sich mir offenbart. Ich bin in einer nicht-christlichen Familie aufgewachsen, wo man zwar die Konfirmation und die Sache in der Landeskirche gemacht hat, aber die Kirche, die ich dort mal am Zürichsee besucht habe, war auch nicht wirklich lebendig gewesen. Und es ist eben genau, und das ist lustig, auch in meiner Lehre, wieder zu der Lehre, ist es gewesen, dass ich einen Freund kennengelernt habe, der mir immer wieder von dem Jesus erzählt hat. Ein Jahr lang immer wieder, er hat nicht aufgegeben. Ich bin immer ein bisschen mehr gepickelt worden, so weit, dass ich dann gefunden habe, jetzt gehe ich mal mitschauen, weil dann gibt er vielleicht mal Ruhe. Aber in mir war gleich eine Hoffnung da gewesen, wenn es den Jesus gibt, dann würde ja das alles auf den Kopf stellen. Und an dem Abend in dieser Jugendgruppe habe ich mein Leben Jesus übergeben. Ich weiß noch, als ich gebetet habe, ich habe immer einen Blick auf die Türe gehabt, weil ich dachte, vielleicht machen sie sie ja noch zu. Weil in der Zeitung ist die Gemeinschaft als Sekte bezeichnet worden, so ein bisschen gleich, ja, vielleicht können sie ja stimmen, aber der Ausgang muss gleich offen bleiben, oder? Und dann habe ich nachher gesagt, okay, ich würde jetzt den Ausgang nehmen, solange er noch offen ist. Und als ich rausgelaufen bin, ist wie so ein Blitz von Liebe in mich eingeschlagen. Der Heilige Geist, der sich in meinem Herz mit Liebe offenbart hat. Und ich war so perplex gewesen, dass ich meinen Kollegen am Kragen gepackt habe und gesagt, was ist das? Und er ist nicht rausgekommen. Aber der hat irgendwann mal geschnallt. Das ist die Kraft Gottes, die gerade in dich reingekommen ist. Und ja, das ist so ein Moment, oder, wo ich auch gemerkt habe, oder, der Heilige Geist, das ist Realität. Und da passiert etwas, wie wir da bei dem Bild sehen, oder irgendein Feuer, das oben runtergekommen ist an dem Pfingsten. Das ist dort dann auch passiert. Und ich glaube, das ist so der Anfang von dem, wo so ein Überwindergeist in uns hineinkommt. Und bin ich wegen dem perfekt gewesen? Nein, ich bin dort mal eher ein ängstlicher Teenie gewesen. Wegen dem bin ich nicht gerade furchtlos und alles gewesen. Meine Seele ist immer noch da gewesen und das hat man immer noch müssen anfangen zu transformieren mit allem. Aber es ist etwas passiert, wo ich gemerkt habe, da ist etwas drin, wo ich daran glauben kann. Dass jeder, der das hat, kann die Welt damit verändern. Und das, glaube ich, ist auch mit diesen Menschen passiert in dieser Pfingstbewegung, oder? Wir wissen ja, wenn wir es schon mal gelesen haben, wie es ausgegangen ist. Durch die Predigt von Petrus sind dann 3000 Menschen zum Glauben gekommen, zu dieser Kirche beitreten. Also man kann sagen, so eine zerstreute kleine Kirche, die sich noch mal gesammelt hat und verzweifelt war, ist zu einer grossen Bewegung geworden. Und die Leute wie der Petrus, der Jakobus, der Philippus und wie sie alle geheissen haben, die haben dann sozusagen angefangen auch, plötzlich den Stamm von Jesus hinein, oder? Sie haben Kranke gesund gemacht, sie haben Zeichen und Wunder gewirkt, Dämonen austrieben, Gefangene frei gemacht, sie haben Menschen können zur Umkehr bewegen. Also wie das bei so einem Staffellauf, der Stab von Jesus, als sie übergeben worden ist. Und ja, sie haben die Vollmacht gehabt, sie haben das Leben gelebt, wo Jesus gelebt hat. Natürlich mit einer Ausnahme, der Judas Iskariot, der an dem Moment gar nicht mehr dabei war, weil er ja bekanntlich der Verräter war und Jesus vorher für den Preis verraten hat. Ja. Jetzt habe ich mir dann mal die Frage gestellt, oder? Wir lesen ja dann noch in der Apostelgeschichte, wie es mit den einen Jüngern weitergegangen ist und was war, aber was ist eigentlich nachher alles passiert? Und da bin ich auf das inspirierende Bild gestoßen vom letzten Abendmahl. Das ist vom weltberühmten Maler Leonardo da Vinci gemalt worden. Kann man heute noch bestaunen im Refektorium vom Dominikanerkloster Santa Maria della Grazia in Mailand. Ich bin noch nie da gewesen, aber es wird sicher noch eindrücklicher sein als jetzt da auf dem Screen. Und trotzdem gibt es ein bisschen ein Gefühl, oder, wie das war, an dem Moment, wo Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen war, vor der Kreuzigung. Und da noch in der Originalbesetzung, kann man sagen, zusammen war. Und ja, das Bild zeigt so ein bisschen die verschiedenen Jünger, wie sie dort mal noch reingeschaut haben. Und ich möchte das so ein bisschen aufnehmen, um jetzt charakteristisch herauszuheben. Was ist denn aus diesen allen Worten? Und das soll uns auch wieder inspirieren auf unserem Weg als Überwinder. Und ich möchte zuerst mit dem anfangen, wo der Weg ein bisschen anders gegangen ist als mit den anderen, eben der Judas Iskariot. Ich muss da nicht mehr viel, glaube ich, zu ihm sagen. Sein Leben hat leider tragisch geändert mit einem Selbstmord, weil er Jesus verraten hat für die 30 Silberstück. Und weil er den Schmerz darüber, was er gemacht hat, nicht mehr hat können ertragen, ist das sein Ausgang gewesen. Sein Weg hat nachher eben geändert und der Matthias ist sein Nachfolger als Apostel geworden. Aber ich würde gleich sagen, wir können etwas daraus lernen, oder? Es ist ein bisschen ja, deprimierend im ersten Moment, wenn man da denkt, ja, der Judas ist schon herausfordernd. Ich denke, was wir können von ihm sein Beispiel lernen, ist, egal wie wir mit Jesus unterwegs sind, und der Judas ist ja auch einer, der nahe bei ihm war. Es kann gleich sein, dass wir verleitet werden, etwas Falsches zu machen, vielleicht den Weg zu gehen, wo nicht im Sinn ist vom Evangelium, vom Licht, eher ein Weg, wo es abbringt. Aber gleich auch können wir daraus lernen, es ist gleich nie zu spät. Auch wenn es jetzt in seinem Fall, er hat sein Urteil sich selber gerichtet und es geht jetzt auch nicht darum, theologisch, wo ist er versöhnt, ist er nicht versöhnt, das könnte ich jetzt auch nicht beantworten. Aber ja, der Judas ist leider nicht einer von denen überwinden worden, sondern hat das Böse an sich genommen. Aber wir können jederzeit, wir haben die Wahl, dass wir eben können auch das Böse überwinden, wo wir drinstecken. Und ich glaube, das ist ein mahnendes Beispiel, dass wir wissen, es gibt Fallen, es gibt Versuchungen, aber der Weg mit Jesus, der ist vorzeichnet und die anderen 11, die zeigen uns ja, wir können Höchst und Tiefes überwinden. Und das ist genau der Petrus, oder, wo wir auch sehen. Das ist der zweite Jünger, wo Jesus auch auf eine Art verleugnet hat. Aber was ist der Unterschied zwischen dem Petrus und dem Judas? Er ist umgekehrt, er hat um Vergebung gebeten, er hat Buße da. Und schlussendlich ist er der Anführer geworden von dieser Bewegung von Jesus Nachfolger. Er hat die beiden Petrusbriefe geschrieben. Und er ist als Märtyrer am Kreuz in Rom gestorben unter dem Kaiser Nero. Man sagt sogar, er hat sich umgekehrt kreuzigen lassen, weil er sich nicht würdig gefühlt hat, gleich zu sterben wie sein Herr. Also ein unglaubliches Zeugnis, oder? Dann haben wir natürlich den Andreas, seinen Bruder. Wer der Petrus jemals hätte zu Jesus gefunden ohne den Andreas? Ich glaube es nicht. Vielleicht hätte es einen anderen gegeben, aber sein Bruder war der, der vielleicht ein bisschen unscheinbarer war, aber er hat einen riesen Dienst da, in dem er einfach treu war und seinen Bruder einfach zum Glauben gebracht hat. Und auch er ist Märtyrertod gestorben an einem x-förmigen Kreuz in Griechenland, so heisst es. Dann haben wir Jakobus, das ist der ältere Bruder von Johannes. Sie zusammen gelten ja so ein bisschen als Donnersöhn. Und er ist ja sogar der einzige Jünger, der in der Bibel steht, wie er gestorben ist. Im Apostelgeschichte 12, 1-2 heisst es, er sei durchs Schwert gestorben, durch den König Herodes. Er ist, glaube ich, der Erste gewesen, wenn das von den Aufzeichnungen stimmt, wo gestorben ist. Und auch sein Zeugnis, oder? Er ist vorwärts gegangen, er hat bis ans Ende hat er nicht aufgegeben, seinen Herr zu verkünden und ihm alle Ehre zu geben. Und dann haben wir noch den Johannes, der Lieblingsjünger vermutlich von Jesus. Er ist der Einzige, der nicht gestorben ist, weil er hat noch einen anderen Auftrag gehabt. Er hat die Offenbarung geschrieben auf der Insel Patmos. Und das Eindrückliche bei ihm ist, er hätte eigentlich auch sterben können. So heisst es, dass er einmal einen Anschlag überlebt hat, wo sie in heißes Öl reingerührt haben. Und er hat das wirklich überlebt. Also da hat wirklich Gott sehr offensichtlich noch etwas mit ihm vorgehabt. Er ist dann viel später an einem natürlichen Tod gestorben, wo er die Offenbarung und die Visionen, die er gesehen hat, hat können vollenden. Jetzt kommen wir vielleicht noch zu denen, die wir ein bisschen weniger kennen. Der Bartholomäus oder Nathanael war ein Freund von Philippus gewesen, und er ist auch durch ihn zu Jesus geführt worden. Was ist denn mit dem passiert? Man hat gesagt, er war der Apostel vom Orient gewesen, und er hat das Evangelium in Armenien oder in Syrien verbreitet, sicher in dieser Region, weil sein Tod, der beläuft sich auch dort in den Ecken rein. Also ja, es ist recht heftig, wenn man jetzt vielleicht liest, wie er gestorben ist. Ich entschuldige mich für die Details auch schon jetzt. Aber ich wollte es nicht vorenthalten, weil ich wie auch merke, es ist wichtig auch für uns zu wissen, das sind unsere Urväter, unsere ersten Leute. Was haben sie erlebt und was haben sie gelitten? Und das berührt mich auch immer wieder sehr fest, wenn ich denke, die haben nicht einfach nur sich ein schönes Leben am Schluss gemacht, sondern sie haben wirklich einfach Vollgas gegeben. Ja. Es gibt noch einen zweiten Jakobus, der Jakobus der Jüngere. Da ist jetzt nicht ganz klar, ist das wirklich auch der Bruder von Jesus gewesen, weil es ist nochmal ein Jakobus gewesen. Aber wenn es der gewesen ist, dann wäre er vermutlich auch gestorben 62 nach Christus, weil sie ihn da vom Gipfel von einem Tempel runtergerührt haben. Dann haben wir den Judas Thaddäus, also den zweiten Judas. Von dem liest man eigentlich wirklich fast überhaupt nichts in der Bibel. Man sagt, er ist vermutlich der Bruder oder der Sohn vom einen Jakobus gewesen. Aber von welchem von den beiden, das habe ich jetzt auch nicht herausgefunden. Da müssen wir noch ein bisschen forschen. Könnte ja ein Zelot gewesen sein, so ein Freiheitskämpfer, Söldner. Ist wahrscheinlich auch in Armenien gewesen, der Autor vom Judasbrief. Und er ist nach 72 nach Christus gestorben, mit einem Knüppel zusammengeschlagen und dann gekreuzigt. Dann der Levi, das wäre der Matthäus, auch bekannt als der Autor vom Matthäus-Evangelium. Der Zöllner ist bis auf Äthiopien gegangen, hat dort das Evangelium predigt und er ist um 60 nach Christus gestorben, am Pfahl durch den Speer. Dann der Philippus, vielleicht wieder ein bisschen bekannter, aber nicht zu verwechseln mit dem Evangelist Philippus, der die Afrikaner zum Glauben geführt hat in der Apostelgeschichte. Er ist aus Bethsaida gekommen, ein Freund von Andreas gewesen, und hat als einer der ersten Jünger den Nathanael zu Jesus geführt. Die haben sich also auch zum Teil gekannt, die Leute, oder? Das ist noch interessant. Er hat dann das Evangelium in die heutige Türkei gebracht und ist 54 nach Christus gestorben, umgekehrt am Kreuz in Ägypten. Und dann noch zwei, ich hoffe, ihr mögt noch, der Simon der Zelot. Er war politisch aktiv, auch als Eiferer, Freiheitskämpfer. Er hat die Römer aus Israel vertrieben. Und er war sicher einer von denen, der gedacht hat, das Reich von Gott, das muss vielleicht mit einer gewissen Hilfestellung oder vielleicht mit Gewalt reinkommen. Ich kann mir seine Fragezeichen vorstellen, wo dann Jesus gekreuzigt worden ist, in dem Moment, wo das eben nicht Wahrheit geworden ist. Aber er hat dann auch Armenien missioniert, zusammen mit dem Thaddäus. Ist 74 nach Christus am Kreuz gestorben in Britannien und nachher haben sie ihn noch in zwei Hälften zersagt anscheinend. Und dann als letztes noch der Thomas, auch bekannt als Zweifler. ja, trotz aller Zweifel ist er doch Jesus nachgefolgt nach Galiläa und ist wahrscheinlich dann sogar als weitester gereist bis auf Indien, an südlichsten Punkt dort. Ich bin mal dort gewesen, vor etwa 10 Jahren in Südindien, in Kerala. Und am südlichsten Punkt, das ist Cape Comorin, Kanyakumari heisst das in der einheimischen Sprache. Dort hat es tatsächlich eine Statue von Thomas. Und darum werden die Christen in Indien heute auch dort Thomas-Christen genannt. Also wirklich eindrücklich gewesen, wenn man so dort steht, für die Inder am Ende der Welt und nur noch ins Meer rausblickt und noch die Statue hinter sich hat. Wirklich eindrücklich. Er hat dort auch sein Leben lassen, mit dem Speer umgebracht worden. Aber ja, die Frucht ist bis heute erkennbar. Ich glaube, überall, wo die Jünger gesehen sind. Und warum sage ich euch das? Oder? Ich glaube, wenn man so auf die Lebensläufe von diesen Jüngern schaut, dann merken wir, da ist doch etwas passiert. Oder? Eben von dieser Angst zu der Überwindung. Also die Leute, die Jünger, die haben eine Wandlung durchgemacht, wie wir jetzt auf dieser Folie sehen. Eigentlich, wo Jesus gelebt hat, sind sie zuerst mal bei ihm gewesen. Und einfach im Nachfolgen beobachten, was macht der Meister, nicht mehr. Und nach seiner Himmelfahrt dann, nachdem sie den Missionsbefehl bekommen haben sie den Auftrag bekommen, alle Völker zu Jüngern zu machen. Das haben sie aber nicht allein gemacht, sondern sie haben die Hilfe vom Heiligen Geist bekommen. Und dann am Pfingsten ist die Ausgüssung passiert und sie haben den Mut bekommen, zum furchtlos zu sein und die Botschaft dort zu verkünden bis in alle Welt hinein. Also ich würde sagen, die Jünger, die sind viel mehr gewesen als Überwinder. Und sie sind auch eine Inspiration für unsere heutige Mission. Wir können sagen, egal was uns passiert, Gott ist immer bei uns. Und auch wenn unsere Geschichte vielleicht nicht gut endet, aus menschlicher Sicht, wird Gott uns für unsere Treue auch belohnen. Ich glaube, dass die Geschichte der Jünger auch heute noch relevant ist. Sie sind nicht perfekt gewesen, sondern sie sind Menschen gewesen, die bereit gewesen sind, sich verändern zu lassen. Voller Fehler, voller Schuld, voller Sünde. Aber gleich, sie haben sich verändern lassen. Und ich glaube, die wichtigste Lektion für uns alle ist, dass Gott gewöhnliche, fehlerhafte Menschen beruft für außergewöhnliche Aufgaben. Die Geschichte von ihnen ist darum kein unerreichbares Ideal. Das denken wir vielleicht doch manchmal, oder? Ja, eben, was soll ich dann? Also das müssen doch Helden gewesen sein und so. Und sie sind mutig gewesen und alles. Aber ich glaube nicht, dass uns das abschrecken soll, sondern es ist vielmehr eine Einladung an uns. Weil durch den Heiligen Geist haben sie überwunden und können wir überwinden. Also wahre Jüngerschaft ist eine lebenslange Reise vom Lernen, vom Gehorsam und vom Wachstum. Auch prägt durchs Versagen, aber auch durch Gnade. Und das Vermächtnis von dieser kleinen Männergruppe ist eine globale Bewegung, die sich in Gang gesetzt hat. Da sind ja übrigens auch Frauen dabei gewesen. Ich würde das auch nicht exklusiv machen, auf keinen Fall. Und es ist der Beweis dafür, wie wenig verwandelte Menschen die Welt verändern können. Oder eben wie fest. Ihr Weg hat angefangen mit dem einfachen Ruf, der auch für heute noch uns gilt. Oder? Folg mir nach und dann können wir überwinden. Ich möchte zum Schluss noch beten. Ja. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute Gelegenheit haben, auf das Zeugnis, auf die Biografien und auf den unglaublichen Lebenswandel von diesen 12 Jünger, diesen 12 Apostel drauf zu schauen, wo du nochmal besonders berufen hast. Zuerst, dass sie mit dir gewesen sind, Herr, in diesen paar Jahren, wo du als Mensch geworden, ein Gott auf der Erde gewesen bist, Jesus Christus. Und aber auch zu sehen, wie sie eine unglaubliche, schwierige Situation haben müssen durchmachen, wo sie in die Verzweiflung geführt hat und wo sie nur noch können in einem Kämmerchen warten lassen auf das, was du vorhast. Danke, Jesus, dass wir wissen, wie die Geschichte zuerst mal ausgegangen ist, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast und damit ja, die Geschichte der Welt und auch die Geschichte dieser Jünger für immer verändert hast. Ich preise dich, dass sie uns heute als Beispiel gelten und bete auch, dass wir jetzt nicht irgendwie verzweifelt sind, wenn wir daran denken, wie sie gestorben sind, sondern dass sie vielmehr eine Inspiration für uns sind, dass auch wir sagen, come on, wir folgen dir nach und nichts ist unmöglich, Jesus. Ich danke dir, dass wir das in unser Herz reinlassen dürfen, dass wir wissen dürfen, egal was passiert, du bist immer mit uns. Und du machst uns zu Überwinder, zu mehr als Überwinder. Amen.